Hallo, hier sind die philosophischen Brocken. Einen angenehmen Mittwochmittag wünscht Ulrike Kadi am Internationalen Frauentag. Wir bringen heute den Bericht über einen Workshop der Gruppe Phänomenologie, ein Workshop, der sich mit Pierre Bourdieus Die männliche Herrschaft auseinandergesetzt hat. Bourdieu, 1930 geboren, 2002 verstorben, hat sich schon in den 60er Jahren mit Fragen der Geschlechterdifferenz auseinandergesetzt. Systematisch hat er seine Beobachtungen und Überlegungen dazu erst in den 90er Jahren veröffentlicht. Der vorliegende Band »Die männliche Herrschaft«, 2005 bei Suhrkamp erschienen, ist eine erweiterte Fassung eines Artikels, den er 1990 erstmals veröffentlicht hat. Im ersten Kapitel geht es um die Bedeutung der Körper für die Herstellung und Aufrechterhaltung von männlicher Herrschaft. Im zweiten um eine Anamnese der verborgenen Konstanten der asymmetrischen Geschlechterverhältnisse. Und im letzten Teil thematisiert Bourdieu das Verhältnis von Konstanz und Wandel. Neu gegenüber dem ursprünglichen Text hinzugekommen ist ein Postskriptum über die Liebe und die Herrschaft. Als Beispiel dienen Bourdieu die Kabylen.
Die Kabylen, ist das ident mit den Berbern?
Ja, eigentlich ist es so, das ist nicht ident, weil es gibt Berber auch im Aures, da dann in der Wüste gibt es Berber und eine bestimmte berberische Population wohnt in der Kabylei. Das ist die Bergregion östlich von Alger, im Atlas, östlich von Alger, und ist eben eine bis heute relativ isolierte Bevölkerung mit riesigsten ökonomischen Problemen, die inzwischen so unter anderem auch kulturellen, weil es riesige Spannungen immer schon gab, seit den 80ern sind sie sehr, sehr aufgebrochen, zwischen dem Staat und dieser Bevölkerung. Aber wie der Bourdieu hingekommen ist, war es eine noch rein agrikulturelle Bevölkerung, man kann sagen, es ist einfach eine Population, die berberisch ist. Es gibt mehr Berber, zum Beispiel eben auch südlicher, aber in der Kabylei ist es eine sowohl geografische als auch ethnologisch zu bestimmende.
Neben Elisabeth Nemeth haben Eveline Schütz, Silvia Stoller, Roswitha Breckner, Gerhard Unterturner, Janosch Bekeji, Franz Brammer, Klaus Ebner, Thomas Hübel, Erna Nayertz-Wirth, Bettina Schmitz, Herbert Rachowetz und Ulrike Kadi an dem Workshop teilgenommen. Wir bringen im Folgenden Ausschnitte aus den Darstellungen des Bourdieu'schen Textes.
Bourdieu hält die Kabylen für paradigmatisch für vieles in der mediterranen und damit auch in unserer europäischen Kultur. Insbesondere ihre, wie er es nennt, phallonarzistische Sicht und ihre androzentrische Kosmologie reichen für ihn weit in unser Denken hinein. Er hätte, so wendet er dann selbst ein, auch das antike Griechenland wählen können als Untersuchungsgegenstand und bringt da den für mich irgendwie interessanten Grund, dass ja daher auch unsere psychoanalytischen Interpretationsschemata stammten. Aber, sagt er, dafür fehlt erstens die Möglichkeit einer empirischen Untersuchung. Er kommt dort nicht hin in das alte Griechenland. Und zweitens sein Vertrauen in die schriftlichen Quellen. Es folgt dann eine Foucault-Kritik. Er kritisiert Foucault für seine oberflächliche Rezeption der antiken Quellen und macht daraus ein allgemeineres Problem wissenschaftlicher Werke, bei denen zwischen Zitat einer Quelle und einer sekundären Bearbeitung unter unbewussten Prämissen nämlich oft schlecht unterschieden werden könnte. Für die Kabylen ist das Sexuelle in ihre Kosmologie eingebettet. Das bedeutet, dass es anders eingebettet ist bei uns als bei uns, wo Sexualität zu einer isolierten Struktur geworden ist. Daher ist für uns manche Bedeutung schwierig zu erraten, die für Kabylen quasi selbstverständlich ist. Also er spricht davon einer Bewegung nach oben, die deshalb stets als männlich gilt, weil sie mit Erektion und mit einer männlich konnotierten Position beim Geschlechtsakt verbunden wäre. Aus dem Gegensatz weiblich-männlich entsteht ein sprachliches Universum von Gegensätzen, wobei die Zuordnungen willkürlich, die gegensätzlichen Begriffe einander teilweise ähnlich sind und die einzelnen Begriffe dennoch dann wieder ein je eigenes Feld der Bedeutung haben. Mithilfe dieses Bedeutungssystems, das auch in unsere Denkkategorien eingegangen ist, erhält der Geschlechtsunterschied einen natürlichen Anstrich, wird naturalisiert. Es entsteht der Eindruck, als wäre die Kategorie Geschlecht schon immer gegeben. Das gesellschaftliche Herrschaftssystem ist die Voraussetzung der vergeschlechtlichten Kosmologie in der Kabylei, sagt er. Es kann als Teil des Systems allerdings nicht bewusst werden. Das mythisch-rituelle System, die Praxis der mit dem Kosmos verbundenen Überzeugungen, veröffentlicht und unterstreicht gleichermaßen die bestehende Ordnung. Die Einteilung in Geschlechter geht in die Körper ein. Sie bestimmt den Habitus, das heißt die Schemata der Wahrnehmung, des Denkens und des Handelns. Das erspart Legitimationsarbeit. Und die soziale Ordnung dient dann einer schweigenden Stabilisierung männlicher Herrschaft. Er beschreibt das quasi als ein System. Die Arbeitsteilung, die gewissermaßen eine sehr grundlegende Rolle spielt, segregiert nach Geschlecht und zwar hinsichtlich Raum. Also die Frau ist auf Haus, Stall, im Weiteren sind dann Wasser und Pflanzen irgendwie ausgerichtet, während der Mann dem Markt der Feuerstelle zugeordnet ist. Nach Zeit, da gibt es eine Einteilung, zum Männlichen gehört eher der Bruch und zum Weiblichen die Kontinuität, was er mit Schwangerschaft in Verbindung bringt. Und der dritte Punkt in der Arbeitsteilung sind dann die Mittel. Unterhalb der Arbeitsteilung findet sich die Unterscheidung der Körper nach Geschlecht und diese wird durch einen Zirkel immer wieder hervorgebracht. Der Körper wird als geschlechtlicher konstruiert. Über die Wahrnehmung projiziert der Körper diese geschlechtliche Einteilung auf die Welt, aber gleichzeitig auch auf sich selbst und bringt damit wieder die geschlechtlich konstruierten Körper hervor. Der anatomische Unterschied zwischen den Geschlechtern funktioniert als Rechtfertigung für die gesellschaftlichen Unterschiede. Der Körper in seiner ambigen Position zwischen Determiniertheit und Undeterminiertheit ist als Schauplatz in besonderer Weise geeignet. Männlich gedachte Eigenschaften werden mit männlich klassifizierten Körperteilen wie dem Phallus assoziiert. Der Phallus und die Mama sind beide eingebunden in Systeme von Fruchtbarkeitsriten, was sich dann auch in Redensarten widerspiegelt. Und indem männlich und weiblich vor allem als Teile einer auf An- und Abschwellung fußenden Fruchtbarkeitsordnung vorgestellt werden, wird eine wirkungsvolle Verbindung zwischen dem Sozialen, dem Nomos und dem Natürlichen, der Physis, erzeugt. Erkenntnisakte, sagt er dann, sind gleichzeitig Anerkennungs- und Unterwerfungsakte, denn die Kategorien der Erkenntnis sind geschlechtlich strukturiert, die Objekte der Erkenntnis daher auch. Und die Anwendung der Kategorien auf die Objekte kommt daher einer Anerkennung der herrschenden Vorstrukturierung gleich. Allerdings spricht er auch von möglichem Widerstand. Das nennt er kognitive Auseinandersetzung und bringt dann ein Beispiel, dass man anstatt den erigierten Penis ins Zentrum zu stellen, genauso auch den schlaffen Penis ins Zentrum stellen könnte und den aber dann eben als Widerstandsmöglichkeit der Frau nutzen könnte.
Informationen finden Sie wichtig. Unterdrückung prangern Sie an. Kapitalismus finden Sie scheiße. Und das Dialog nie funktionieren kann. Zweimal die Woche gehen Sie in Proberäume, machen Sie Platz. Und reden von Fest.
nach Hause, ja?
Männliche Mitmenschen. Dreckige Witze finden sie unfair, rätseln aber lieber über Gott die Rippe, Mann und Frau. Kindheit okay, Jugend normal, eine Enttäuschung und schon voll im Lebensstau.
Das waren die Lassie Singers. Gerhard Unterturner beginnt seine Beschreibung des Kapitels über die symbolische Gewalt mit einem Zitat aus einem anderen Text Bourdieus mit dem Titel Politischer Fetischismus.
Symbolische Macht ist eine ökonomische, politische, kulturelle oder sonstige Macht, die in der Lage ist, sich Anerkennung zu verschaffen. Das heißt, die in ihrer Wahrheit als Macht, als willkürliche Gewalt verkannt werden kann. Die eigentliche Wirksamkeit dieser Macht vollzieht sich nicht auf der Ebene physischer Stärke, sondern auf der des Sinns und der Erkenntnis. Zum Beispiel ist der Vornehme, das Lateinische sagt es, ein Nobilis, ein bekannter, anerkannter Mensch. Sobald man sich freilich dem Physikalismus der Kräfteverhältnisse entzieht und die symbolischen Beziehungen des Erkennens einzuführen sucht, hat man dank der Logik der Zwangsalternativen beste Aussichten, wieder der Tradition der Philosophie des Subjekts, des Bewusstseins anheimzufallen und sich diese Akte der Anerkennung wie freie Handlungen der Unterwerfung und des geheimen Einverständnisses vorzustellen. Nun impliziert aber weder Sinn noch Erkenntnisbewusstsein. Vielmehr muss man in einer ganz anderen Richtung suchen, wie sie vom späten Heidegger und von Merleau-Ponty angezeigt wurde. Die sozialen Akteure, darunter auch die Beherrschten, sind der sozialen Welt, wie verabscheuenswert und empörend diese auch immer sei, durch eine hingenommene Komplizenschaft verbunden, die bewirkt, dass gewisse Aspekte dieser Welt stets jenseits oder diesseits kritischer Infragestellung bleiben. Genau über dieses im Dunkel verbleibende gleichsam körperliche Verhaftetsein wirkt sich symbolische Gewalt aus. Politischer Gehorsam schlägt sich in der Haltung, in den Falten, den Gewohnheiten des Körpers wie in den Automatismen des Gehirns nieder. Das Herrschaftsvokabular ist voll von körperbezogener Metaphern. Zu Kreuze kriechen, den Nacken beugen, kuschen und so weiter. Und natürlich auch voll von sexuellen Metaphern. Worte bringen die politische Gymnastik der Herrschaft oder des Gehorsams nur deshalb so hervorragend zum Ausdruck, weil sie gemeinsam mit dem Körper Träger jener tief verborgenen Montagen sind, in denen sich eine Sozialordnung dauerhaft verankert. Zitat Ende. Ich spreche also über das Kapitel symbolische Gewalt, wobei dieser Begriff einer der zentralen Begriffe überhaupt in dem ganzen Buch ist. Er sagt auch im Vorwort, dass die männliche Herrschaft für ihn das Beispiel schlechthin für symbolische Gewalt ist, für jene, sanfte und unsichtbare Gewalt, die im Wesentlichen über die rein symbolischen Wege der Kommunikation und des Erkennens oder genauer des Verkennens, des Anerkennens oder des Gefühls ausgeübt wurde. Das war auch ein Zitat.
Bourdieus Verhältnis zur Phänomenologie war kein ganz einfaches.
Er kritisiert aber nun die Phänomenologie, weil sie für ihn nicht weit genug geht. Sie bleibt nämlich beim präreflexiven Vertrautsein zur Welt stehen und stellt dieses nicht wieder in Frage oder verobjektiviert es. Das hat er vor allem im Entwurf einer Theorie der Praxis und im sozialen Sinn dargelegt, wo er zwei Extrempositionen gezeigt hat, und zwar einerseits Subjektivismus und Objektivismus. Objektivismus wäre für ihn der Strukturalismus, der sozusagen Regeln herauspräpariert, aber nicht mehr fragt, wie diese Modelle oder Regeln überhaupt mit den Akteuren verkoppelt sind, also wie die Akteure sozusagen die Modelle, die der Wissenschaftler konstruiert, wie die damit umgehen. Und auf der anderen Seite ist die Phänomenologie, die als Subjektivismus bezeichnet, weil sie eben beim subjektiven Erleben stehen bleibt und nicht mehr fragt, wodurch dieses präreflexive Vertrautsein mit der Welt überhaupt bedingt ist. Und dabei ist natürlich für ihn vor allem Herrschaft und Macht zentral. Für den Begriff der symbolischen Gewalt ist auch wichtig der Begriff des symbolischen Kapitals als eine der Voraussetzungen überhaupt für symbolische Gewalt, wobei ich nur dazu sage, er unterscheidet zwischen ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital. Und das symbolische Kapital ist sozusagen die Grundlage dafür, dass es überhaupt symbolische Herrschaft geben kann. Denn, ich zitiere aus den Meditationen, Zitat, das symbolische Kapital sichert Herrschaftsformen, die Abhängigkeit von denen einschließen, die es zu beherrschen erlaubt. Denn es existiert ausschließlich in der Wertschätzung, der Anerkennung, dem Glauben, dem Kredit, dem Vertrauen der anderen und durch sie. Und es währt nur so lange, als es den Glauben an seine Existenz hervorzurufen vermag. Zitat Ende. Dabei, und das führt er besser eigentlich in den Meditationen aus, und da geht auch ein bisschen auf die Psychoanalyse ein, ist sozusagen die Suche nach Anerkennung das Scharnier, wo die symbolische Gewalt ansetzt. Also durch die Suche nach Anerkennung, die er dort quasi anthropologisch festsetzt, ist es überhaupt möglich, dass man der symbolischen Gewalt verfällt, wenn ich das mal so sagen kann. Die bestehende Ordnung mit ihren Herrschaftsverhältnissen, ihren Rechten und Bevorzugungen, ihren Privilegien und Ungerechtigkeiten letzten Endes mit solcher Mühelosigkeit erhält und dass die unerträglichsten Lebensbedingungen als akzeptabel und sogar natürlich erscheinen können. Zitat Ende. Das war auf Seite 7 im Vorwort. Es geht also beim Konzept der symbolischen Gewalt um das Einverständnis der Beherrschten mit der über sie ausgeübten Herrschaft. So ist eines der zentralen Sätze zur symbolischen Gewalt. Die symbolische Gewalt richtet sich mittels der Zustimmung ein, die dem Herrschenden, folglich der Herrschaft, zu geben, der Beherrschte nicht umhin kann, da er, um ihn und sich selbst, oder besser, seine Beziehung zu ihm zu erfassen, nur über Erkenntnismittel verfügt, die er mit ihm gemein hat und die, da sie nur die verkörperte Form des Herrschaftsverhältnisses sind, dieses Verhältnis als natürlich erscheinen lassen. Zitat Ende. Mit Erkenntnismittel ist hier aber, und drum das Anfangszitat, nicht einfach bewusst das Erkennen gemeint, sondern diese Form des Einverständnisses ist auf der Ebene des Habitus anzusetzen, also der Verkörperung der Strukturen und der damit einhergehenden Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmatrizen oder der Schemata. Die symbolische Gewalt ist, wie er später einmal sagt, eine Form der Macht, die wie durch Magie auf den Körper ausgeübt wird. Dass also die Beherrschten die Herrschaftsverhältnisse akzeptieren, hat damit zu tun, dass ihre Sicht auf die Welt eben Produkt schon der Herrschaftsverhältnisse ist, womit Bourdieu eigentlich gar nicht so weit vom Ideologiebegriff von Marx entfernt ist, wie auch Mauger in seinem Aufsatz zur symbolischen Gewalt anmerkt. An dieser Stelle veranschaulicht er das übrigens auch an dem Beispiel, dass Frauen zumeist sich einem Mann wünschen, der größer und älter ist als sie selber, und dass dieser auch die herrschende Position einnehmen solle. Dabei sagt er auch, dass sich diese Disposition abschwächt, je nach Berufstätigkeit. Das war sozusagen der erste wichtige Punkt, dieses Einverständnis der Beherrschenden. Der zweite wichtige Punkt zum Konzept der symbolischen Gewalt ist der, man kann folglich diese besondere Form der Herrschaft nur unter der Bedingung begreifen, dass man die Alternative von Nötigung durch Kräfte und Zustimmung zu Gründen von mechanischem Zwang und willentlicher, freier, überlegter, ja kalkulierter Unterwerfung überwindet. Ihre Wirkung entfaltet die symbolische Herrschaft, sei sie die einer Ethnie, des Geschlechts, der Kultur, der Sprache und so fort, nicht in der reinen Logik des erkennenden Bewusstseins, sondern durch die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata, die für den Habitus konstitutiv sind und die diesseits von Willenskontrolle und bewusster Entscheidung eine sich selbst zutiefst dunkle Erkenntnisbeziehung begründen.
Das war Musik von Schwarz-Rot-Atemgold 09. Bettina Schmitz hat ihrer Darstellung zweier Kapitel des Buches einen eigenen Titel gegeben.
Dieser Titel lautet Zwischen Auflösung und Herstellung männlicher und weiblicher Identitäten, Herrschaften oder wie man in einer bestehenden Ordnung überlebt und diese doch kritisiert. Und das Überleben könnt ihr ganz wörtlich nehmen. Ich beziehe mich ja auf zwei Kapitel, nämlich einmal das weibliche Sein als wahrgenommen Sein und das andere die weibliche Sicht der männlichen Sicht. Und in dem zweiten Teil geht es vor allem, also zitiert Bourdieu Virginia Woolfs Roman Die Fahrt zum Leuchtturm, die weibliche Sicht, die er sich sozusagen zu eigen macht, ist sowohl die von Virginia Woolf als auch die ihrer Protagonistin Mrs. Ramsay. Und die Geschichte des Romans ist so, dass sie stirbt oder es gibt eine Nachrede, in der sie dann, oder ein letztes Kapitel, so muss man sagen, wo sie dann schon gestorben ist. Bevor ich jetzt mit dem Kapitel Das weibliche Sein als wahrgenommen Sein beginne, möchte ich noch ein paar allgemeine Überlegungen, ja, die jetzt meine Bourdieu-Lektüre begleitet haben, drei Punkte nennen. Also ich habe mich einerseits bemüht, ihn relativ naiv zu lesen, weiß nicht, ob es mir gelungen ist, also mich auf das zu konzentrieren, was er sagt über die männliche Herrschaft oder die Frauen in der männlichen Herrschaft. Und die Frage, was es bedeutet, also dass er dieses Buch schreibt. Und da bin ich als erstes auf ein gewisses Paradox gestoßen, weil er ja diese Allgegenwart und Unumstößlichkeit der männlichen Herrschaft auf der einen Seite behauptet, auf der anderen Seite sie aber unterläuft, gerade indem er ein Buch darüber schreibt. Also sie ist ja anscheinend nicht mehr so unumstößlich, dass sie gar nicht genannt werden musste. Also das bedeutet ja auch innerhalb dieser Geschichte der männlichen Herrschaft etwas. Und bei mir kam dann sogar der Verdacht, also bei allen Vorbehalten, die ich jetzt gegen diesen Man in Feminism sozusagen hatte oder auch noch habe, die Überlegung, ob das nicht vielleicht sogar sinnvoller ist als oder wirkungsvoller als ein Buch zu schreiben, wie jetzt zum Beispiel die italienischen Philosophinnen um den Mailänder Frauenbuchladen, Das Patriarchat ist zu Ende, ich weiß nicht, kennt er vielleicht auch. Also dann die männliche Herrschaft auf der einen Seite, das andere Buch, Das Patriarchat ist zu Ende, was ist jetzt wirkungsvoller? Ja, und überhaupt die Frage, was bezweckt er damit? Also ich war mir nicht bei der Lektüre so klar, möchte er sie jetzt stärken vielleicht, sogar, bewusst oder unbewusst, oder will er sie doch abschaffen? Ich habe ihn dann beim Wort genommen, nämlich endet er ja das Buch damit, dass es ihm durchaus darum gehe, zu einem langsamen Ende der männlichen Herrschaft beizutragen, und zwar qua Subversion, was dann wieder sehr interessant auch für mich war. Na gut, also die andere Frage haben wir dann auch schon diskutiert, also warum soll die männliche Herrschaft abgeschafft werden, da komme ich zum Schluss nochmal drauf, ist vielleicht diese nicht sogar besser als gar keine Herrschaft? Und die dritte Frage, die mich jetzt persönlich vielleicht sogar am meisten interessiert hat dabei, war diejenige, in welchem Verhältnis zueinander hier die literarische und die wissenschaftliche Beschreibung stehen. Was kann die Literatur, was die Wissenschaft nicht kann? Also ist sie ein zusätzliches Erkenntnisinstrumentarium, das an manchen Stellen feiner ist, an anderen dafür vielleicht weniger präzise? Bourdieu behauptet ja durchaus, also wenn er dann auf Virginia Woolf kommt, sie könnte da Dinge leisten, die er nie im Leben geschafft hätte. Kokettiert er jetzt mit dieser Einstellung zur Literatur oder ist es durchaus ernst gemeint? Also sicher ist, dass die Literatur, auch wenn sie sich jetzt nicht in dem Maße an die Wahrheit halten muss, wie es die Wissenschaft ja zumindest tun sollte, dass sie über Anforderungen an Wahrscheinlichkeit, Ähnlichkeit, Glaubwürdigkeit, denen Charakter sowie Handlung genügen müssen, dass sie überhaupt verständlich ist, natürlich schon auch in das gesellschaftliche Gefüge als eine gewissermaßen wahre Disziplin eingebunden ist. Gut, komme ich jetzt zum Kapitel Das weibliche Sein als wahrgenommen Sein. Was Bourdieu in diesem Kapitel über die Beziehung zum eigenen Körper und die Bedeutung der allgemeinen Regeln bzw. des normativen Feedbacks der anderen, wie er es nennt, sagt, also man könnte auch, und der Begriff ist, glaube ich, auch schon gefallen in anderen theoretischen Zusammenhängen, also statt normativem Feedback von Anerkennung sprechen. Ich finde, was er darüber sagt, da ist relativ wenig dagegen einzuwenden, auch wenn vieles die feministische Theorie längst schon erarbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Man sollte berücksichtigen, dass dies, also die Bedeutung des Gesehen, des Angenommen, des Wahrgenommenwerdens, dass diese Bedeutung ja, wenn auch mit etwas anderen Konsequenzen, auch für Männer gilt. Also Bourdieu rekapituliert im Wesentlichen die These von der Konstruiertheit der Geschlechtsidentität, und zwar bis in die Körper hinein, also sozusagen Judith Butler inklusive Körper von Gewicht, ohne jedoch auf diese Autorin Bezug zu nehmen. Und relativ kurz kann man mit zwei Thesen diesen ersten Abschnitt zusammenfassen, nämlich erstens versteht er die Entstehung der Geschlechtsidentität als die Herstellung und Entwicklung einer Beziehung auch zum eigenen Körper. Und an der Stelle, und das wäre dann schon die Überleitung zum nächsten Kapitel, also er glorifiziert diese männliche Herrschaft nicht, sondern sieht klar, dass die Herrschenden eben auch von ihrer eigenen Herrschaft beherrscht werden. Gut, jetzt noch etwas sprunghaft zu die weibliche Sicht der männlichen Sicht, aber diese Sprünge macht Bourdieu ja selber auch in seinem Text. Also er beschreibt mit Virginia Woolf die Zwänge, denen beide Seiten, Männer und Frauen, innerhalb der männlichen Herrschaft unterworfen sind. Er zitiert sehr intensiv, exzessiv aus dem Roman Die Fahrt zum Leuchtturm und konzentriert sich dabei auf das Verhältnis des Ehepaares Ramsay als das Paradigma eines männlich-weiblichen Verhältnisses in der Ehe, also sehr traditionell. Bourdieu, und hier vergleicht er jetzt direkt die Kabylen mit der Familie Ramsay. Also wie bei den Kabylen, das ist jetzt Zitat von ihm, 129, ist die Rolle des männlichen Mannes auf der Seite des Bruchs, der Gewalt, des Totschlags angesiedelt, auf der Seite einer kulturellen Ordnung, die gegen die ursprüngliche Verschmelzung mit der mütterlichen Natur und die Preisgabe an das Laissez-faire, Laissez-aller der Triebe und Impulse der weiblichen Natur errichtet wurde. Und das ist jetzt für mich wieder so eine typische Stelle, wo man eben diesen einseitigen Blick auf das Weibliche unterstellen kann. Denn selbst das, was konventionell als weiblich bezeichnet wird oder ein Teil davon, ist ja keineswegs durch diese Verschmelzung mit der Natur gekennzeichnet, sondern das ist ja schon sozusagen das Ergebnis dieser männlichen Herrschaft, oder es ist überhaupt nur männlicher Mythos über das Weibliche.
War noch einmal Schwarz-Rot Atemgold 09. Geschlecht ist für Bourdieu eine naturalisierte Kategorie, das Ergebnis einer geschichtlichen Enthistorisierungsarbeit. Wir hören dazu in der Folge Franz Brammer.